Das passt
nicht. Wenn es so passt, dann kann ich ihn anschauen.
Ja, super. Ich glaube, das passt gut. Ja. Mhm. Genau, 1, 2, 3, 4.
Pension Schöller.
Ich begrüße jetzt in der Pension Schöller Christoph Spörk. Hallihallo.
Servus.
Christoph, wir beginnen mit der wichtigsten Frage, die man einem Kabarettisten stellen kann, nämlich: Wie bist denn du eigentlich zum Kabarett gekommen?
Das war ein sehr, sehr eigenartiger Weg. Ich kann mich erinnern, dass ich nach der Matura eigentlich in der Volksmusikszene unterwegs war in der Steiermark, aber in Wien studiert habe. Und dann, das war die Zeit der frühen neuen Volksmusik. Mhm. 92, also Hubert von Geusern, Bratlan und
Adwenger, glaube ich,
war Adwenger, genau, an ihr dann neu in der Steiermark. Da waren einige. Mhm. Und ich war ein bisschen, also noch jung und in der zweiten Reihe, und gleichzeitig in Graz habe ich über meine damalige Freundin und Kollegin auch Kontakt zu ein bisschen der Kabarettszene gehabt. Und da war ein Leo Lukas.
Ah,
und
ja.
Ich habe damals gedacht, Irene Essen, und gedacht, Wahnsinn. Als Kind schon natürlich die, wie haben die geheißen?
Die Blauen Engel vielleicht hat es gegeben in Graz,
ja,
oder?
Ja, aber die, wie heißt der Vater, der Schicho von den...
warte mal.
Die Kassen, die waren fünf.
Die Dornrosen?
Genau, aber der Vater hat, sagen wir, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Ganz bekannt, zuerst waren es fünf, am Schluss waren es nur mehr zwei. Steirische Kabarettlegenden, mir fällt es schon ein.
Oh ja, genau.
Die haben mich schon als Kind beeindruckt und dann so als 1920er habe ich mir gedacht, wahnsinnig, also... lustig sein und gut sein, und die steirischen Kabarettisten haben auch immer noch gesungen und waren musikalisch sehr gut. Großartig, also ich hätte mir aber nie gedacht, dass ich sowas kann. Und dann hat sich über die Landstreich, das war eigentlich mein Studienjob, kann man so sagen.
Ja, das war deine erste Band, kann man das?
Oder? Ja, aber das war auch nicht in dem Sinn eine Band, wie man sie heute kennt, die Landstreich, sondern es war einfach eine Volksmusikpartie. Wir haben akustisch Hochzeiten, Biobauernfestel, die ersten gespielt, oder Fischler, damals noch Landwirtschaftsminister war. Und da hat einfach dann dieser Drang, die Menschen zu unterhalten, ist immer stärker geworden und ausgeprägt. Und dann haben wir halt gemerkt, naja, mit eigenen Texten ist dann oft noch besser, oder Parodien. Mhm. Und irgendwie sind wir dann langsam als Landstreich Ende der 90er Jahre in eine Art Musikkabarett reingerutscht.
Ah, das war ursprünglich konzipiert als reine Musikgruppe.
Es war einfach, es waren Volksmusikanten, die ja alle studiert haben und deswegen ein bisschen open-minded waren, sage ich mal, und nicht die Tradition als das Wichtigste gesehen haben, sondern die Tradition eher als Mittel einfach irgendwann als Kind erlernt haben. Und durch Studieren, ich habe Politikwissenschaft studiert, ist halt dann irgendwie das so reingekommen. Mhm. Ich war dann Spanisch auch studiert, ich war dann Ende der 90er in Kuba und dann habe ich irgendwann einfach 7 Stunden Fidel Castro Originalrede gehört, und ohne jetzt etwas zu erlernen, habe ich das einfach dann parodiert, und das ist super angekommen, weil Castro hat ja auf Spanisch so gesprochen, dass es auf Deutsch auch jeder verstanden hat. Und so, das sind, also ich habe nie etwas erarbeitet oder erschrieben. Und plötzlich haben wir eigentlich de facto Musikkabarett gemacht. Mhm. Und 2003 bekam die Landstreich dann ja auch den Salzburger Stier. Und damit, genau, das war
plötzlich der Damit war es amtlich sozusagen. Mhm. Aha. Und das heißt, es hat eigentlich auch nie letztlich diesen Punkt oder diesen Vorsatz gegeben, Musikkabarett zu machen, sondern es hat sich eigentlich so entwickelt.
Genau, es war, ich glaube, wie so oft, in der Begrenzung liegt die Qualität. Und wir waren einerseits musikalisch begrenzt bis zu einem gewissen Grad, weil wir hatten zwar, die Geigerin hat studiert und dann hat man Krzysztof Dobrek, das ist ein begnadeter Akkordeonist, dazu bekommen. Aber ich bin kein schlechter Musiker, aber ich habe halt ich weiß, was man, sagen wir, ich bin so gut, dass ich weiß, dass ich nicht gut bin.
Okay. Ich weiß, was du meinst. Ja,
und,
ja.
Und dann haben wir einen Bassisten dabei gehabt, der eigentlich Betriebswirt ist, und so hat sich dann, das ist so ähnlich wie beim Louis Armstrong, wenn der singen hätte kennen, würde ihn keine Sau kennen. Ja? Aber dadurch, dass er kann ja singen, aber dadurch, dass er halt eine Begrenzung hat, ist er Weltstar geworden.
Ja.
So groß war unsere Begeisterung jetzt nicht.
Ja, ich bin ja musikgeschichtlich gar nicht so gebildet. Ja. Aber wie, sag mal nur ganz kurz, inwiefern war der Louis Armstrong begrenzt?
Na, der hat, ich bin kein Experte, aber meines Wissens hat er einfach ein Stimmbandproblem gehabt.
Und deswegen dadurch hat er dieser diesen, Sound dann.
Mhm. Diesen Sound, und er ist natürlich musikalisch großartiger, super Trompeter, aber auch Sänger, und dieser Sound, der für Logopäden ja einfach nur weh tut, mit dem ist er berühmt worden.
Verstehe.
Mhm. Und um wieder zu Landstreich zu kommen, dann ist am Ende des Studiums haben wir dann alle irgendwie einen Job gesucht. Ich bin zum Profil gegangen, mein Kollege hat im Ministerium gearbeitet, und dann ist die Idee Global Kleiner irgendwie als Spaßidee aufgekommen, und die nächsten 10 Jahre habe ich eigentlich wieder mehr Musik gemacht.
Ja, und wie habt ihr euch gefunden als Global Kleiner?
Das war diese Blase, ich nenne sie mal die zweite Welle der neuen Volksmusik, wo Landstreich dabei war. Landstreich hat eher durch den Krzysztof Dobrek einen leicht Klezmer oder östlichen Einfluss. Ich habe mich auch immer sehr für Klezmer-Musik interessiert. Mhm. Und das andere für mich war damals die Mnozilbras. Also wir waren so in einer Ebene damals, und die Mnozilbras ist ja wirklich explodiert. Also die sind weltweit bekannt. Die spielen Tourneen seit Jahrzehnten mittlerweile auf der ganzen Welt. Das war für mich so die zweite neue Volksmusik.
Verstehe.
Und da war eben auch ein Thomas Gansch, der sehr bekannt ist als Trompeter, ich würde sagen als Künstler, und andere aus der Mnozl-Richtung und ich, und wir haben so eben Spaß eher damals etwas getan, was auch für die neue Volksmusik ein Tabu war, nämlich Oberkrainer-Musik einzubauen.
Okay, und das heißt?
Weil die neue Volksmusik hat sich ja genährt aus der sogenannten echten Volksmusik plus modernen Einflüssen.
Ja, genau.
Aber die Oberkrainer Musik, also diese Musikantenstadl-Musik aus Slowenien kommend, diese Bierzeitmusik der 80er Jahre, 70er, 80er, die war nach wie vor Tabu.
Ja.
Und ich würde mal sagen, unser Kunstgriff war, dieses Tabu aufzubrechen. Und wir haben halt dann mit Global Kleiner Oberkrainer Musik. Am Anfang haben wir uns gefühlt wie kleine Straßendealer, die was ganz Verbotenes tun. Und,
aber es ist aufgegangen, es ist ja vorher aufgegangen.
Ja, natürlich, weil es, wie so oft, also ich glaube, relevante Ideen sind, oder Kunst will ich gar nicht sagen, relevante Ideen sind meistens die, die irgendein Tabu aufbrechen oder irgendeine Kombination herstellen, die vorher nicht gedacht wurde. Und dass man aus dieser Bierzeitmusik, die musikalisch nebenbei immer super war, also Oberkrainer Musik, man kann sie mögen oder nicht, aber technisch waren die einfach auch deswegen erfolgreich, weil die Dinge gemacht haben, die in der echten Volksmusik nicht passiert sind. Also die echte Volksmusik ist irgendwie nach dem Krieg eingeschlafen, hatte diesen Deckel irgendwo zwischen erzkatholisch und dunkelbraun. Und die Oberkrainer haben sie nichts drum geschert, weil das waren Slowenen, die haben dieses Problem nicht gehabt, und das waren fantastische Musiker vom Radiosymphonieorchester in Slowenien, Ljubljana, teilweise Jazz, und die haben einfach die slowenische Volksmusik, die der steirischen und der alpinen sehr ähnlich ist, erneuert. Und das war extrem erfolgreich.
Ja klar, und das habt ihr relativ problemlos dann auch aufgreifen können, weil das ja auch genau diesen, sagen wir mal unter Anführungszeichen, Mief ja nicht so mittransportiert.
Genau, und dann kam aber irgendwie dieses, jetzt immer alles vereinfacht gesprochen, die Oberkrainer Musik war sehr erfolgreich, also im deutschsprachigen Raum, Schweiz, Österreich, Deutschland, bis nach Amerika sogar. Aber bei uns hat es ja halt dann diesen Mief des Volkstümlichen. Ne?
Ja.
Oder die ganz Lustigen sagen volkstümlich. Ja?
Ich weiß ja genau.
Was ich gar nicht mag. Ja?
Ja.
Und das war dann quasi die Idee, jetzt machen wir mit der Musik was. Und wir haben es halt dann kombiniert mit unverfänglicher Musik wie Jazz oder Pop oder ja, Swing. Unser erster Hit war Something Stupid. Und das hat dann super funktioniert. So, und nach 10 Jahren war jetzt plötzlich Ende 30 und denke mir, ja, machst du es jetzt bis zur Pension weiter oder hast du noch eine künstlerische Idee? Und dann habe ich mich dessen besinnt, was eigentlich immer schon mir am leichtesten gefallen ist und am meisten Spaß gemacht hat, das war einfach Lieder texten. Und diese Lieder wollte ich mit Global keiner machen, das hat sie nicht interessiert, meine Kollegen, und dann habe ich gedacht, naja,
ja, dann mache ich das. Verstehe. Darf ich dich zu Global Kleiner nur kurz fragen? Ja. Weil ihr, das hat ja schon auch in, eigentlich in dem Kleinkunst- und Kabarett-Kontext stattgefunden. Zum Teil, ihr habt ja den Prix Pantheon bekommen und den Salzburger Stier, glaube ich.
Nein, an, wir haben gespielt bei einer Salzburger Stiergala.
Ah, okay, Entschuldigung. Aber den Prix Pantheon habt ihr bekommen.
Ja, ja, genau. Ich glaube, also das ist eine ganz eigenartige Geschichte, die sehr viel über Perzeption in einem gewissen Kulturraum aussagt. Global Greiner war Kleinkunst in Deutschland, aber nie in Österreich.
Ah ja.
Es hat auch mit den handelnden Personen zu tun. In Österreich waren wir irgendwo in Musik, teilweise fast schon Pop, weil das war die Zeit der Nullerjahre, da gab's nichts. Das war vor Wander, vor Bilderbuch, da gab's nur die Christel Stürmer, die quasi ein Eigengewächs des ORF war. Genau. Und sonst nichts. Und das hat dazu geführt, dass wir 2005 den Amadeus Award für Pop Rock National bekommen haben.
Ja, bravo.
Ohne Schlagzeug, ohne E-Gitarre.
Ja. Aber es hat ja auf eine Art und Weise hat's tatsächlich gerockt. Ich habe so jetzt gerade vor die letzten Tage wieder so gehört, das ist ein fantastisches, also es ist alles super Musiker, es sind auch fantastische Kompositionen, finde ich. Echt.
Ja, wir, also Arrangements vor allem, nicht?
Weil ja, genau, das meine ich, genau.
Aber, und in Deutschland, wir hatten ja ein deutsches Management, das ist der Hage Hein, der auch den Hubert von Geusern hat und den Ringsgewandel und auch Kabarettisten, der jetzt, wie, das fällt mir nicht ein, in Deutschland waren wir von Anfang an auch mehr, da waren wir auch Kleinkunst, also die beim WDR, beim SWR, die haben uns geliebt, beim Bayerischen Rundfunk, was dazu geführt hat, dass wir dann bei einer Salzburger Stiergala vom SWR als Gala-Band auftreten durften.
Ach so.
Und die Österreicher, die dort waren, von Ö1 haben das überhaupt nicht verstanden, was wir dort tun, weil wir haben ja mit Kleinkunst nichts zu tun. Das war sehr
interessant. Lustig. Echt interessant. Mhm. Und wie hast das du empfunden? Hast du das Gefühl gehabt, du bist einfach ein Musiker oder hast du die auch da schon ein bisschen so als, ich sage jetzt mal, Kleinkünstler, Kabarettist gesehen?
Ich kann mich erinnern, dass einmal jemand zu mir gesagt hat, nach einer Veranstaltung, weil ich war immer der, der moderiert hat, die launigen Texte, wir hatten dann auch das eine oder andere Lied von mir eingebaut, so wie die Lärmschutzwand. Mhm. Und dass irgendwer einmal zu mir gesagt hat, Wahnsinn, deine Moderationen sind echt lustig, du bist ja fast der Kabarettist. Und ich war schwer beleidigt, weil in der Selbstwahrnehmung war ich ja längst der Kabarettist. Aber insofern, das Element war immer da.
Ja, ja. Und dann war es ja, kann man sagen, nur mehr ein kleiner Schritt zu sagen, ich mach's halt jetzt solo.
Ich glaube, ein Satz noch dazu, dass Ein Grund, warum Global Greiner vielleicht nicht größer geworden ist, auch der war, weil ich im Kopf immer ein Kleinkünstler war. Und dann spielst, wir haben ja wirklich teilweise vor sehr vielen Leuten gespielt.
Das kann ich mir vorstellen.
Und da sitzen Leute unten, die wollen einfach eine geile Musik hören und sich wohlfühlen. Und dann tut ein Wichtig-Tour, der zwischendurch Klarinetten spielt, auf lustig. Das haben manche toll gefunden, aber ich glaube,
ach so, du glaubst
mal. Konsequenter wäre es gewesen, einfach Musik zu machen. Und dann, ich glaube sogar, dass das ein Stück weit sich gegenseitig blockiert hat.
Vielleicht. Aber sich ja ergänzt, über mir fällt zum Beispiel jetzt gerade Gerhard Bolter und die Weltbrüder. Nicht? Das ist ja eigentlich das Konzept und sie ergänzt sich an sich ganz gut.
Ne? Ja, wobei die Weltbrüder oder Biermesselblasen für der Kassen hat immer Musikkabarett gemacht haben. Also die waren, da war global keine. Wir haben zum Beispiel einmal gespielt, das war die größte Masse am Publikum. Also unser Manager war ja wirklich super, der hat uns ja überall, wir waren in St. Gallen beim Festival und bei wirklich großen Festivals in Deutschland. Das war aber immer, und das eines der größten war in Holland, ein Weltblasmusiktreffen und da waren über 10.000 Leute auf dem Platz. Und ich habe dort halt moderiert und habe halt nicht kapiert, dass man bei 10.000 Leuten nicht moderieren kann. Da kann man nur, wie geht's euch? Geht's euch gut? Auf Englisch natürlich. Und ich war dann schwer frustriert und der Manager war auch dort und er hat mich dann getröstet. Da habe ich einfach gemerkt, das ist nicht meins. Ich habe auch beim...
Du meinst, diese Größenordnung ist
nicht meins. Ja, beim Woodstock der Blasmusik, das hat er am Ende begonnen, wo da waren wir natürlich auch dabei. Das ist eine andere Logik und da merke ich einfach, nein, ich bin jemand, der eigentlich Kleinkünstler ist. Und Kleinkunst hat natürlich den Vorteil, dass du differenzierte Gedanken formulieren kannst und die Leute dir gerne folgen und das sogar einfordern. Aber sobald du in diese nächste nächste größere Ebene vom Publikum, eine nächste größere Ebene der Popkultur eintauchst, gibt es ganz andere Regeln.
Ja.
Nur ich habe immer gespürt, da fühle ich mich überhaupt nicht wohl.
Okay. Ja, zum Beispiel jetzt nur, weil es mir gerade einfällt, also man redet ja viel, gerade in letzter Zeit auch immer, eben wie groß kann Kleinkunst oder Kabarett werden, ne? wenn das dann so in diese Stadien geht, es fällt ja voll viel weg, die Mimik fällt weg, ne? Diese ganze intime Stimmung, die ja eigentlich in einem Kabarettlokal so vorhanden ist und die sehr viel ausmacht. Und das hast du aber eher gesucht, kann man sagen.
Ja, die Kleinheit
habe ich gesucht. Ja, genau. Also genau.
Also nein, ich habe schon, also so wie beim Rathausfestival in Wien, ich bin ja nicht so der immer vor 1000 Leuten spielt, aber dort waren eben so, die ersten Mal kann man erinnern, schon über 1000 Leute. Das ist schon toll.
Ist schon
also
super.
Ich verstehe schon jeden Künstler, der da süchtig wird und sagt, wow, das hat einfach einen anderen Schub.
Ja.
Das ist einfach, das der Motor klingt anders, aber natürlich, es gibt eine Begrenzung.
Ja.
Und bei der Musik ist es noch einmal, ein Musikpublikum funktioniert anders. Das heißt nicht, dass es unaufmerksamer ist, aber funktioniert anders. Und da habe ich dann irgendwie den Weg wieder zurückgefunden und mit 39 habe ich gesagt, warum eigentlich nicht? Solo, wenn ich mir aus heutiger Sicht denke, ich glaube, ich habe das im August entschieden, im Urlaub und im Jänner habe ich schon Premiere gehabt.
Wirklich?
Würde ich mir halt nie mehr trauen.
Ja, muss man sagen, es ist nicht nur mutig, es ist auch ganz schön, also das muss man ja auch auf die Füße stellen, in einem halben Jahr Programm ist nicht so einfach.
Naja, das ist das Lustige, weil ich bin aus meiner Tradition gekommen, ich habe die Lieder und dazwischen das geht schon, das mache ich schon. Der Peter Wustinger war mein, er hat die Regie gemacht und er hat mir das auch durchgehen lassen. Mhm. Oder er hat gemerkt, es hilft nichts. Und dann kam die Petra Dobitzberger für mein zweites Programm und die hat dann, da war ich schon 41, und gesagt, wenn ich den Text nicht aufschreibe, werden wir nicht zusammenarbeiten können. Ich sage, wie aufschreiben? Was soll ich da aufschreiben?
Ja. Okay, also, und so ist es überhaupt.
Andere Menschen lernen das 20 Jahre früher, ja.
Ja, aber das heißt, so ist es wirklich erst gekommen, dass du Texte geschrieben hast, wirklich? Ja. Interessant.
Aha. Also ich war ja kurz Journalist, da habe ich schon Texte geschrieben.
Ja, ich habe jetzt eigentlich doch zu künstlerische Texte eigentlich. Ja.
Aber künstlerische Texte, also das war wirklich das erste Mal beim zweiten Programm Edelschrott.
Witzig.
Also sehr eigenartig.
Ja. Und hast du dich wohlgefühlt von Anfang an? So,
nein.
Nicht?
Nein.
Aber du hast, wie soll man jetzt sagen, du hast aber schon gedacht, das war der richtige Schritt?
Nein, ich habe mich schon wohlgefühlt, aber ich habe schon, du wirst das kennen als Künstler, ich definiere das immer so, wenn ich auf der Bühne stehe und alles rundherum vergiss und einfach nur in der Sache bin und ein Stück weit, soll jetzt nicht pathetisch klingen, aber mit dem Publikum, mit der Situation, mit dem Moment verschmelze, dann ist es gut.
Ja.
Sobald man auf der Bühne steht und sich selber beim Arbeiten zuschaut,
ist nicht so gut.
Dann ist es nicht so gut. Das merkt jetzt vielleicht nicht jeder, aber die meisten spüren es schon, dass irgendwas nicht passt. Und das hatte ich in den Hochzeiten von Landstreich nie, da bin ich richtig verschmolzen. Vielleicht auch, weil ich noch jung war und relativ, wie soll man sagen, eng.
Ja, oder dieses selber beobachten, glaube ich, nimmt ja im Alter ein bisschen zu vielleicht. Mit einer gewissen Erfahrung vielleicht.
Ja. Und bei Global Canine war es dann auch lange überhaupt nicht. Und Solo habe ich dann schon eine Zeit lang kämpfen müssen damit, weil ich einfach diese Krücken nicht mehr hatte. Also Krücken im Sinne von Steighilfen, wie wenn du einfach tolle Musiker neben dir hast und es gruft, auch wenn du mal nichts tust.
Klar.
Dann ist das, kannst du mit der Klarinette herumgicksen, ist auch wurscht.
Ja, sicher.
Aber wenn du alleine bist, bist du alleine und dann hilft da auch niemand.
Genau. Und ich glaube, Groove ist ein voll wichtiges Wort da. Ja. Weil das macht ja dann, oder? Das macht ja den Moment oder das macht ja dann den Flow aus, wie du sagst.
Genau,
dann so
Flow ist das Wort,
genau. Genau. Okay. Aber es ist gekommen so nach und nach, oder? Weil ich meine, ich kann mich jetzt nur an dein letztes Programm erinnern, dass ich, ist schon ein bisschen her, dass ich es jetzt gesehen habe, weil wir den Termin verschoben haben, nur so nebenbei. Aber das groovt durch, also von Anfang bis zum Ende, würde ich sagen, oder?
Das war für mich ein, ich versuche dann schon immer wieder Dinge zu machen, die mich ein bisschen herausfordern. Und mir ist einfach irgendwann einmal aufgefallen, ich mache jetzt seit vielen Jahren Musik schon, als Kind eigentlich, habe ich vergessen zu erwähnen, mit meiner Familie Musik, war als Achtjähriger schon auf der Bühne, aber mit Volksmusik. Also kleiner Bühne.
Natürlich.
Und,
ja.
Und von dort weg über Landstreich, Global, Kleiner, bis zu meinem Solo habe ich eigentlich eines nie neben mir gehabt oder hinter mir, nämlich ein Schlagzeug.
Richtig, ja, genau. Das hat der Peter Blau übrigens in dieser, in der Kritik im Falter, über den wir vorher kurz geredet haben, bemerkt, dass du das erst, dass du bei all deinen Projekten nie ein Schlagzeug dabei gehabt hast und jetzt erstmals eben eines dabei hast, nämlich den, jetzt musst du den Namen
Alberto
sagen.
Alberto Lovison.
Genau. Und der ist kongenial, glaube ich. In dem Fall kann man das Wort wirklich verwenden, ja, und dadurch, das Ford, genau,
das Ford. Das ist ja ganz eine andere Welt. Das ist auch Musik, aber ganz eine andere Welt. Die Welt der Perkussion oder des Schlagwerks. Und das ist, also die Grundidee war eigentlich, mir einen, die Rhythmik der Sprache auszuloten. Weil das für mich immer eine Faszination gehabt hat,
ja,
wie Sprache an sich schon groovt oder Rhythmus hat. Oder auch Melodie hat. Nicht? Und man sagt, vor vielen Jahren einfach nur das Wort Sixtas. Und so Sixtas, da du de. Also es ist ein gewisses Intervall.
Ja.
So ist es bei vielen Dingen. Ne?
Okay.
Und das wollte ich mit ihm ausloten. Ist dann irgendwie, hat sich dann in der Arbeit dann wieder verändert. Und ich bin draufgekommen, der ist sehr lustig. Und es ist dann ein ganz eigenes Projekt geworden zwischen einem Italiener und einem Österreicher. Aber auf jeden Fall wieder ein Stück, ein Schritt zurück zur Band, wenn man so will. Aber trotzdem eilig Solo-Kabarett irgendwo.
Ja. Und du fühlst dich wohl jetzt damit, oder?
Ich fühle mich sehr wohl,
ja. Das merkt man, finde ich. Ja. Bist du auf der Bühne, würdest du sagen, sehr viel anders als privat? Würdest du sagen, du hast der Bühnen-Ich und ein privates oder verschmilzt es auch?
Es ist immer schwer, über sich selbst zu sprechen, aber ich glaube, dass ich schon relativ nah an dem bin, was ich eigentlich bin. Auch in den Geschichten, weil viele Leute fragen mich dann, stimmt das? Ja, stimmt. Also ich erzähle nicht, dass ich aus Tirol komme oder in Niederösterreich lebe. Also es ist nicht alles eins zu eins wahr, aber
aber es ist, wie man sagt, immer so aus dem Leben gegriffen, oder? Das kann man schon so sagen.
Ja, nein, ich sehe es jetzt bei meiner Tochter, die Schauspiel lernt, das ist einfach ganz eine andere Branche. Die lernen wirklich in Rollen zu schlüpfen. Ich habe mir vielleicht über die Jahre meiner Bühnenexistenz Rollen ausgedacht oder irgendwie erfunden oder die sind einfach so schrittweise hinein erodiert in die Wirklichkeit, aber wirklich die Rolle eines anderen, das war am Anfang, wie den Fidel Castro parodiert habe oder den frühen Stronachter, auch so eine Parodie gehabt. Aber das mache ich eigentlich gar nicht mehr. Ich bin, das ist, glaube ich, das muss man können.
Ja, und wie gesagt, das funktioniert ja super, so bei dir, irgendwie, finde ich. Und dadurch, dass du ja die Lieder hast und die Texte, brauchst du diese Rollen oder das brauchst du nicht, damit es abwechslungsreich bleibt. Ja. Sondern ich finde, das funktioniert echt.
Sag mal so, ich bin, glaube ich, in Wirklichkeit etwas grantiger noch als auf der Bühne.
Echt?
Ich kann, glaube ich, schon unterhaltsam sein, aber ist altersbedingter. Manchmal denke ich mir, Wahnsinn, was ein wie hat er gesagt, der halbe mieselsüchtiger Koffer.
Haben Sie deine Themen, wenn wir schon beim Alter sind, haben Sie deine Themen geändert über die Jahre?
Ich glaube schon, ja. Aber da müsste man, ich bin sehr vergesslich. Mir erzählen oft Leute was von meinem vorigen Programm und ich habe keine Ahnung, von welchen Kabarettisten die reden. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich merke mir das nicht alles.
Ja, teilweise ist eine gute Frage. Ja, ich konnte jetzt so gar nicht sagen. Ich kann meine Programme schon noch relativ gut inhaltlich rekapitulieren, aber wenn ich so auf Details angesprochen werde,
dann. Naja, das Problem, die kommen ja oft und haben sich einen Teil dazu gedacht oder.
Ja, das stimmt.
Genau. Ein Stück weiter und dann bin ich weg.
Also, ja, das stimmt, genau. Und oft sind so Pointen, man erinnert weniger die Pointen, finde ich, als den Inhalt. Und das Publikum merkt sich aber oft dann die Pointe. So ist es mir ja schon passiert.
Oder ich habe im letzten Programm, das ist ja nicht lang her, Kuba, hatte ich ein Lied über Beziehung, wo dann vorkommen ist, geh scheißen. Ich singe eigentlich nur Entschuldigung, ich habe gescheißen, habe ich gesagt, das habe ich nicht so gemeint und so. Und dann kommt eineinhalb Jahre später an und sagt, gescheißen, das war so lustig. Ich denke, ich habe noch nie gescheißen in meinem Programm gesagt, das würde ich doch nie sagen.
Ja, ja.
Also so passiert es mir.
Ja.
Frühe Demenz einfach, glaube ich.
aber vielleicht einmal noch ganz kurz, aber du fühlst dich jetzt schon wohl auf der Bühne, so mit dem, wie es jetzt läuft bei dir, oder?
Wenn du noch einmal fragst, fühle ich mich nicht mehr wohl.
Ja. Nein, das ist halt, das ist bei mir so überblieben, oder das, also so prägender Eindruck von dem Programm war bei mir, dass das so von selber fast läuft. Darum habe ich mir gedacht, schau so, also das übertragt sich so eine gute Stimmung.
Sagen wir so, was ich glaube ich lernen musste, ziemlich brachial auch, ist, dass ich aus einer angelernten, wie ich es davor schon gesagt habe, also ich habe mir nichts aufgeschrieben, sondern ich habe einfach Unterhaltung irgendwie auf der Bühne gelernt. Und da bringt man sich auch Unsitten bei. Und eine der Unsitten war wahrscheinlich die, dass ich gegen gute Stimmung nie was gehabt habe. Ja, im Kabarett wird es aber durchaus differenzierter gesehen.
Ja, ja.
Und ich kann mich erinnern, dass am Anfang einige auch mir sehr wohlmeinende Personen, auch aus der Journalie, sage ich jetzt einmal, irgendwie gemeint haben, so dieses Mitboschen, das geht gar nicht. Ich habe gesagt, wieso geht das nicht? Ja, also einerseits habe ich natürlich den kulturellen Background meiner Frau und das Kubanische, wo sowieso Lebensfreude immer geht. Da habe ich mir ein bisschen schwer getan, diese Kritik anzunehmen. Und anders ist natürlich durch Global Kanal, wo die Leute sowieso mitboscht haben, oder auch Landstreich. In der Musik ist sowieso, in der Popmusik auch ist, also.
Ja, klar. Das ist ja genau erwünscht.
Und im Kabarett war das plötzlich, also das geht gar nicht. Und das habe ich lang nicht annehmen können. Und manchmal ist mir einfach auch da die Lust durchgegangen, sie zu provozieren. Ja. Heute verstehe ich das. Und der Peter Blau hat eben als Kritik zum letzten Programm, als positive Kritik gesagt, weil da gibt's den Kindermarsch, wo ich das einzige Mal am ganzen Abend die Leute wirklich animiert zu klatschen, aber zu einem Thema, das nämlich furchtbar ist. Also, und das ist, hat er gemeint, das ist gut. Ja. Also quasi dieses Lachen oder das Klatschen, das in dem Fall eben nicht im Halse stecken bleibt, sondern
in den Gliedern, sagen wir.
In den Gliedern, ja, weil der Kindermarsch ist eigentlich für jeden, der politisch denkt, der jetzt in Graz wieder gespielt, da war ein ehemaliger Politiker, hat gesagt, das ist eigentlich überhaupt nicht lustig. Aber ich mache auf Stimmung und wo sind die Hände? Und da tut es dann weh. Und da gibt es auch viele Leute, die einfach mitklatschen. Ja,
okay.
Das ist, glaube ich, die Kunst des Kabarets, natürlich da immer wieder kontroversiell zu bleiben.
Ja.
Und nicht zu unterhaltsam, ja.
Ja. Hast du so von Anfang an Vorbilder gehabt oder hast du so einfach so Schritt für Schritt weitergemacht, wie einfach dein künstlerischer Weg so war?
Es gibt einfach, ich sage mal, den Klaus Eckler am Anfang kennengelernt, und aber ich habe natürlich sogar eine Beobachtung, dass ich das Gefühl habe, dass die Kabarettisten untereinander viel freundlicher sind und viel netter als die Musiker.
Wirklich? Das habe ich jetzt schon öfter gehört im Zusammenhang mit Schauspielern.
Also Kabarettisten
sind netter viel netter als Schauspieler untereinander.
Ja, und der Klaus Eckler hat das, glaube ich, sogar an diesem Tisch gesagt, er glaubt, es liegt daran, dass wir alle Einzelkämpfer sind und uns erstens gegenseitig nichts wegnehmen, weil es gibt nicht wie bei Schauspielern oder bei klassischen Musikern jetzt den einen natürlich Besten und dann die anderen, die alle schlechter sind, sondern es ist jeder anders. Es ist, das Spektrum ist sehr groß, erstens, und zweitens sind wir alle Einzelkämpfer und kennen die Sorgen und Nöte der anderen.
Ja,
und das bringt uns auch nichts, nicht einmal psychologisch den anderen schlecht zu machen. Wohingegen in einer Band, es ist so ähnlich wie also einen gemeinsamen Feind zu haben. Ja, das bringt schon was am Anfang, schweißt einmal zusammen. Ne? Das ist so wie der normale Ausländerhass bringt einmal was. Ne? Also man kann sich quasi, man fühlt sich zugehörig. Die Ironie ist hoffentlich.
Ja, klar.
Und so funktionieren dann Bands, dass das in Wirklichkeit destruktiv ist, sowohl der Ausländerhass als auch auf andere Bands schimpfen, das sei dahingestellt. Aber das habe ich sehr angenehm empfunden in der Kabarett-Szene. Ja.
Ja.
Und weil du gefragt hast, Vorbild, ich habe dadurch, dass ich halt mit Global Kanal in Deutschland unterwegs war und Kollegen kennengelernt habe, auch immer diesen Blick gehabt und der hat mich natürlich immer fasziniert, dass die haben auf technisch sehr gute Leute, die können Klavier spielen, singen und sind lustig. Oder eben Reinhard Grebe oder ja, wie die alle heißen, das hat mich schon immer sehr inspiriert. Und das Lustige war, ich war ganz junger Kabarettist, also junger nicht, aber früher, also hat der Stadtsaal eröffnet.
Ja.
Und da waren, ich weiß es nicht mehr, aber ich glaube 15 österreichische Kabarettisten und 2 oder 3 Deutsche.
Mhm.
Und ich habe die 2, 3 Deutschen persönlich gekannt. Die Schwarzmann war, glaube ich, da, wenn ich mich nicht täusche.
Genau.
Und Willi Astor war da.
Genau,
da hängt. Der mir vorher nicht eingefallen ist, war der Willi Astor.
Ah, da. Okay. Ja. Aber da hängt unten immer nur das Foto in der Garderobe im Stadtsaal. Genau, das stimmt.
Genau. Ja. Und die zwei sagen, ah, servus Christoph. Und, ich gedacht, und kein österreichischer Kabarettist hat gewusst, wer ich bin.
Interessant, okay. Und
genau, das war für mich einfach, da habe ich einfach gemerkt, natürlich die Jahre davor machen was mit dir.
Verstehe. Und hörst du selber oder hörst du selber viel Musik, Kabarett oder was hörst du generell so?
Ich höre fast nur Sprache. Also,
wirklich wahr? Das ist aber schon interessant. Also du hörst wenig Musik?
Nein, schon. Ich habe meine prägende Musikphase war zwischen 20 und 30 und das hat sehr viel mit Jazz zu tun. Oder zwischen 20 ist falsch, zwischen 14 und 30. Hat mit Jazz begonnen, Klassik und vor allem Jazz. Und dann ist es Richtung Latin Jazz abgebogen. Dort bin ich bis heute picken geblieben. Also
okay.
Lateinamerika fasziniert mich.
Verstehe. Okay.
Aber und dann war die, in der Global-Kanal-Zeit habe ich mich erstmals mit Popmusik beschäftigt, aber eher so analytisch.
Verstehe. Aber
emotional
du warst,
war ich nie Pop-Fan.
Wirklich war?
Rock gar nicht. Ich verstehe so wie viele, was kommuniziert wird als die besten Sänger und Stars und Pop-Titeln. Ich verstehe das alles nicht, weil ich höre nur, dass jemand falsch singt. Entschuldigung, wenn ich so sage. Wenn jemand falsch singt, ist er für mich als Musiker nicht mehr akzeptabel. Und da kann er noch so schöne Texte schreiben.
Okay.
Ich höre immer auf die Musik.
Sehr interessant.
Deswegen höre ich wahrscheinlich manchmal auch Musik, die vom Text her unter jeder Würde ist, aber wenn es gut gemacht ist, geht es aus.
Okay. Also du kommst schon sozusagen vom, ich weiß nicht, mir fällt gerade nicht klar, aber du kommst vom Ton eigentlich.
Ich komme vom Ton, ja. Aha. Wird auch wieder dort zurück hingehen. Aus Ton geschaffen. Wird zu Ton werden.
Okay. Und du hast gemeint, Latin Jazz ist so letztlich eigentlich so ein bisschen dein Fable, oder? Kann man so
meine
sagen?
Meine Heimat, wirklich meine musikalische Heimat. Wenn ich kubanische Musik höre, gute kubanische Musik, meistens halt Latin Jazz, dann fühle ich Heimat. Da fühle ich mich einfach wohl und zu Hause.
Verstehe. Und wenn ich da jetzt ein bisschen die Brücke ins Private schlagen darf, war das schon so, bevor du deine Frau, die ja Kubanerin ist, kennengelernt hast, oder hat sich das dadurch dann erst ergeben?
Es war ja schon davor so, aber es ist dann stärker geworden. Also der Grund, warum ich als Politikwissenschaftsstudent nach Kuba gegangen bin, um dort meine Dissertation zu machen über Musik und Politik, war Latin Jazz. Das war da.
Wirklich war?
Genau. Und eigentlich hat mich die Musik zu meiner Frau geführt.
Lustig, sehr gut. Aha. Und jetzt, ich muss jetzt halt einfach kurz nachfragen, wie habt ihr euch dann kennengelernt?
Sie ist Musikwissenschaftlerin und hat in Havanna dort geforscht. Also da gibt es eigentlich eine Kunstuniversität, die heißt Instituto Superior de Arte, also höheres Kunstinstitut. Und da sind alle von der Bildenden bis zur Musik und auch Musikwissenschaft. Und ich habe dort eben Kontakte gesucht für meine Recherche und eine Professorin, die heißt Mercedes Machin, die hat gesagt, Christoph, ich muss dir jemanden vorstellen. Zack. Ja, also
klassisches
Verkuppeln.
Aha. Aber die hat das gesehen in euch, dass ihr zusammenpassen könntet?
Das weiß ich gar nicht, ob das der Hintergedanke war, sondern sie hat einfach einen jungen interessierten Menschen gesehen und hat gesagt, ah, ich habe da gerade eine, sie hat gerade Diplomarbeit geschrieben, die möchte ich miteinander bekannt machen. Ich glaube nicht, dass da jetzt mehr dahinter war, möglicherweise, aber das glaube ich nicht.
Okay. Und das heißt, ihr seid in Kuba zusammengekommen?
Genau.
Und dann gemeinsam nach Österreich gegangen?
Genau, ich meine, das ist 1998 war das, 98, also meinte, ja, 98. Also viel was anderes war auch nicht möglich. Weil um in Kuba Karriere zu machen, hätte ich einer Partei beitreten müssen.
Verstehe.
Und nicht irgendeiner, sondern...
Ja, ja, ich glaube, es gibt den
Wahnsinn. Der einen. Partei, genau.
Aber du sprichst natürlich jetzt wahnsinnig gut Spanisch dazu.
Ich habe Politikwissenschaft studiert, Englisch und Spanisch und habe halt dann das Studium, das ja an sich ein sehr leichtes war, dazu genützt, möglichst viel Zeit in Lateinamerika zu verbringen.
Ah ja, einfach weil du dich immer schon so wohl gefühlt hast dort.
Ich weiß es nicht. Ich habe es nie ganz herausgefunden. Ich vermute, ich habe mit wie 12, 13, 14 war, ist plötzlich ein Mann aufgetaucht in unserer Familie. Das war der, ich war der jüngste Cousin und das war der Mann oder der Freund meiner ältesten Cousine. Und das war ein Steirer mit mexikanischer Mutter. 1,90 Meter groß, Sportler, Musiker, halber Latino, großartig. Also ein Vorb- und unsere Familie war eher so katholisch, bürgerlich, brav. Nette Familie, aber halt, man kennt sich aus. Und da kam dieser Strahlemann, der im Grunde ein Steirer war, aber mit mexikanischer Mutter und perfekt Spanisch spricht. Und der hat, glaube ich, meine Gefühlswelt durcheinander gebracht. Und
das war so ein Leit.
Ich habe das aber dann vergessen. Ich bin erst Jahre später, ich hab immer gedacht, warum habe ich dann Spanisch studiert? Und ich wollte eine Sprache dazu. Französisch war schulbedingt nicht mehr möglich. Russisch, das war ja die Zeit damals, nicht? Meine Schulkollegen haben, glaube ich, 3 Russisch studiert, weil Russisch musst du jetzt lernen, weil jetzt Russisch geht da aus, wenn du jetzt nicht Russisch kannst, bist du nicht dabei. Das war mir nicht so sympathisch. Arabisch war mir auch zu schwierig, Chinesisch auch. Mir war klar, es muss eine Weltsprache sein und ich glaube, dann war Spanisch irgendwie da.
Ja, und ich habe ja vorher schon ganz kurz deine Kinder kennenlernen dürfen. Ihr spricht Spanisch in der Familie?
Beides.
Ah, beides.
Ja.
Ah ja,
natürlich. Also gerne die Sprache, die der andere nicht spricht. Also in Kuba stärker Deutsch. Wenn da ein Österreicher reinkommt, dann... Aber das ist nicht absichtlich, sondern es passiert so.
Ja, ja.
Was
ja
oft das Problem mit sich bringt, wenn ich dann mit Freunden wo bin, in einer Situation, ich bin es einfach gewohnt, die Situation kommentieren zu können. Wobei man mit Spanisch aufpassen muss. Es können relativ viele
Menschen
Spanisch.
Ist klar, aber du so, kannst immer so ein bisschen daneben hinstellen. Und
da fällt mir auf, ob das geht ja jetzt nicht. Weil
ja, verstehe schon. Aber das ist ja, und natürlich ist auch für einen Komiker oder Kabarettisten immer eine sehr sympathische Position, nicht?
Genau.
Wenn man so daneben man steht und
kommentiert. Man kann schnell ausweichen.
Ja, genau. Und ja. Und ihr habt ursprünglich, ich glaube, in Wien zusammen gewohnt. Und mittlerweile einen wunderschönen, ich glaube, das kann man kann schon sagen, einen Bauernhof? Kann man
ja,
Bauernhof
das war, das, also das war ein Wirtshaus und Bauernhof.
Wirtshaus und Bauernhof.
Ja.
Im Südburgenland.
Ja, im Südburgenland.
Ja. Du hast vorher im Vorgespräch schon kurz gemeint, irgendwann oder mit einem gewissen Alter oder auf jeden Fall oder irgendwann zieht man dann das Land der Stadt vor. Das ist bei dir dann so gekommen, weil so ein Gefühl.
Ich glaube nicht, dass das kann man nicht so allgemein sagen. Ich glaube, das ist ja jetzt vor kurzem haben wir wieder zu Ostern diesen Film Ratatouille angeschaut, der einfach wirklich großartig ist.
Ja.
Wir haben ja 2 große Kinder und 2 kleine und vieles, wo wir wissen, das war einfach prägend auch für die Großen wie Charlie Chaplin, der Diktator oder I'm Singing the Rain, schauen wir uns jetzt mit den Kleinen auch an, weil das sind einfach Klassiker, die muss man sehen. Und da haben wir den Film Ratatouille angeschaut und da ist ja eigentlich eine der zentralen Aussagen ist ja, wie dieser Anton, dieser Restaurantkritiker, der wirklich ein Arschloch ist, dass es Ärger nicht geht, plötzlich ganz weich wird, weil er durch dieses Ratatouille, das er da isst, in seine Kindheit zurückversetzt wird. Und ich glaube, da ist sehr viel Weisheit drinnen, dass wir unbewusst Dinge, die man, wenn man eine positive Kindheit erlebt hat, ja, vielleicht das vorausschickend, Dinge, die wir als Kind erlebt haben und dann wieder erleben, dann geht's uns gut. Und ich habe einfach eine sehr schöne Kindheit am Land in Erinnerung, die sehr viel mit Freiheit zu tun hat, mit Spön am Bach, mit Zwanglosigkeit und einfach mit Fantasie. Und das suche ich wieder und will es auch meinen Kindern irgendwo ermöglichen.
Mhm. Mhm.
Und ich merke einfach, mir geht's gut, wenn ich Ruhe habe und
die Vögel. Ja, es ist voll schön da. Ja.
Genau.
Und ein Teil deiner Kindheit war ja auch schon Musik. Das steht in der Biografie auf deiner Website,
genau,
dass ihr als Familie immer schon Musik gemacht habt. Auch deine Eltern mit euch Kindern.
Genau, also wir sind vier Geschwister und zwei Eltern dazugehörig und wir haben halt wirklich zu sechst fast 10 Jahre lang gemeinsam musiziert. Was nicht immer nur lustig war, aber was also für mich als Jüngsten sehr prägend war und ja, vielleicht eine gewisse Liebe zur Bühne einfach auch in mich eingepflanzt hat. Mhm. Weil ich hätte an sich eher einen Beruf gelernt, aber ich habe einfach gemerkt, wie ich Journalist war, das ist nicht meins. Ich bin lieber auf der Bühne und ich glaube, das kommt schon von dort.
Ja.
Ja. In Kombination mit Musik.
Ja, klar. Aber von euch vier Kindern bist du der Einzige, der beruflich dann bei der Musik geblieben ist, nein, oder nicht?
Zwei Schwestern sind Musikerinnen.
Wirklich? Und
mein Bruder ist als Forstmeister mit einer Musikerin verheiratet. Also auch ich mit einem, also es ist.
Okay.
Ich sage immer, es ist interessant, mein Vater ist Forstmeister, meine Mutter war Lehrerin, hat sich aber irgendwie der Musik zugewandt. Und meine Mutter hat die Software quasi in uns eingepflanzt und ist viel erfolgreicher, wenn man so will, als mein Vater. Es gibt nur einen Forstmeister in der Familie.
Ach so, aber das ist schon interessant.
Aber es gibt irgendwie mit den Partnern 7 Musiker.
Okay. Ja, das ist schon interessant und es bestätigt ja eigentlich auch, nicht, dass man das immer wieder sucht dann letztendlich auch oder wenn man es so mitgekriegt hat. Und du gibst ja dieses musikalische, oder man kann es ja, glaube ich, sagen, dieses Feuer jetzt wieder an deine Kinder weiter.
Ja, wer hat das vor kurzem gesagt? Es war ein schönes Interview. Element of Crime, der Sänger.
Sven Regener.
Genau. Das ist zum Beispiel Musik, die ich überhaupt nicht verstehe.
Aha.
Nein, also
ja, es ist ja sehr textlastig, ja, genau.
Aber ich bin halt jetzt über die Süddeutsche, die ja liest, oder die Zeit, bin ich halt auf ihn gestoßen und dann war er in Willkommen Österreich und ein super Typ, wirklich spannend. Musikalisch verstehe ich es nicht, aber es geht über den Text. Aber der hat eben auch gesagt, das, was ich so empfinde, er hat gesagt, weil er gefragt wurde, was jetzt wichtiger ist, Text, weil er schreibt ja auch Bücher oder Musik, er sagt, nein, Musik ist einfach die unmittelbarste aller Künste. Und so empfinde ich es auch. Also je älter ich wäre, desto wichtiger wird mir Literatur, desto wichtiger wird mir auch die bildende Kunst. Aber diese unglaubliche Kraft der Musik ist zumindest für mich nicht über, das kann man nicht steigern. Und das Interessante ist ja, dass sie ja gleichzeitig die abstrakteste aller Künste ist, weil bildende Kunst sieht man, kann man teilweise angreifen und Literatur ist ja auch irgendwie und unserer Sprache einfach nah, wohingegen Musik in Wirklichkeit, was ist das?
Ja, aber, und das habe ich ja schon mal irgendwo so gehört, dass man halt zu Architektur oder zu einem Bild kannst du nicht tanzen. Und das macht, glaube ich, sehr viel. Das ist einfach, das spricht den Körper so unmittelbar an.
Ich hab ja im Rahmen meiner Beschäftigung mit Kuba mich auch mit Musiksoziologie beschäftigt und Musikethnologie und da gibt es diese Thesen, oder ich glaube, das ist mehr als These, sondern das ist einfach Geschichte des Menschen, dass Musik und Tanz und Sprache am Anfang eins waren. Ja? Und dann auch Musik und Tanz sehr lang eins waren. Und das sich halt wie alles irgendwann einmal ausdifferenziert hat. Und heute geht man ins Konzert, sitzt sich hin, hört Musik und klatscht am Schluss. Aber eigentlich Musik ohne Bewegung ist nicht denkbar. Und auch die Musik als solche kommt aus der Sprache, weil die Sprache auch Musik hat. Und da sind wir wieder dort, wo ich vorher schon gesagt habe, was mich künstlerisch abseits vom Kabarett bewegt, ist einfach die Musik in der Sprache. Ein Stück weit ist das, was ich mit Alberto Lovison versuche umzusetzen. Das ist zumindest der underlying message.
Verstehe. Damit war man heute für mich eh schon ein schöner Bogen ergeben. Ja. Aber eine Frage, weil es mich selber noch sehr interessiert. Wie schreibst du dann deine Songs? Kommst du immer tatsächlich eben auch vom Ton oder wie du gerade sagst, entdeckst du in der Sprache die Melodie?
Sowohl als auch. Also es gibt das eine und es gibt das andere. Meistens ist mit dem Text die Melodie schon da.
Ah ja. Ist das, also hast du es, dass du dass die im Kopf entsteht und gar nicht so sehr am Klavier zum Beispiel?
Also im letzten Programm gibt es zum Beispiel, es ist so ein wiederkehrender Teil, das ist schon wieder so ein Lied, das nicht zum Mainstream passt. Mhm. Und da sieht man schön, der Satz geht gar nicht anders. So wieder, schon wieder so ein Lied, das nicht zum Mainstream passt. Schon wieder so, also schon wieder so ein Lied, das nicht zum Mainstream passt. Das sind so Dinge, die einfach, die sind da. Das muss man nur ein bisschen freilegen. Also ich sehe das wirklich so ein bisschen wie Archäologe oder Bilder, ein bisschen freilegen und schauen, wo ist der Rhythmus. Und es sind ein paar Beispiele im letzten Programm, oder?
Das ist überhaupt zur Erklärung vielleicht nur, dieser Satz ist ja sehr zentraler aus deinem letzten Programm, der kommt ja öfter vor.
Ja, ja.
Und dazu wollte ich dir eigentlich sogar dann auch noch was fragen, nämlich kalkulierst du ein bisschen, wann du Lieder schreibst, ob das dem Publikum gefallen könnte, würde, oder machst du wirklich nur rein aus Gefühl?
Schwierige Frage. Ich weiß nicht, ob man das nicht automatisch immer macht, wenn man natürlich überlegt, wie Sprache funktioniert, wie sage ich etwas, damit die anderen verstehen, was ich meine. Insofern wahrscheinlich immer. Aus diesem Satz schon wieder so ein Lied, das nicht zum Mainstream passt, spricht eine gewisse Verzweifeltheit.
Ja.
Eigentlich total überzeugt ist, dass man wirklich was zu sagen hat. Und man kommt immer wieder drauf, das ist... Also es geht übers Ö1-Zielpublikum nicht raus.
Und anders gefragt, wenn du was machen würdest, was plötzlich den Mainstream trifft, wäre dir das recht oder?
Nee, ich habe ja schon mal mit Global Kreiner,
zumindest
Mainstream, aber zumindest die erste CD war ein Jahr lang in den Charts und das ist ja, Charts ist ja nichts anderes, wusste ich vorher nicht, wie Verkaufsstatistik. Und insofern war das jetzt nicht ganz top, aber es war schon, es hat schon irgendwo einen Nerv getroffen. Und das, würde ich mal sagen, also das lehne ich nicht grundsätzlich ab, dass man den Nerv der Zeit trifft, weil ich bin ja auch Demokrat und ich möchte ja auch teilnehmen an der Gesellschaft und halte sehr viel von unserer Gesellschaft immer noch. Also ich bin nicht so elitistisch, dass ich sage, wenn es den anderen gefällt, dann ist es schlecht. Mhm. So war ich, glaube ich, einmal. Aus gewissen Gründen heraus, aber so bin ich nicht mehr. Also es ist schon ein Glück für einen Künstler, wenn er eine Aussage trifft, die für ihn relevant ist und zu ihm passt und gleichzeitig den Nerv der Zeit trifft. Das ist, glaube ich, schon etwas, worauf man durchaus stolz ist das falsche Wort, aber wo man sich freuen kann.
Ja, finde ich schon.
Also es gibt ein bisschen Tendenz, gerade in Österreich, in Kuba zum Beispiel überhaupt nicht, oder in vielen anderen Kulturen nicht, dass wenn etwas erfolgreich ist, dann ist es schon Kommerzscheiß. Und das halte ich für sehr überheblich.
Ja, stimmt, finde ich ja. Ich finde aber, da tut sich ein bisschen was in letzter Zeit, oder? Ja. Zumindest höre ich das immer öfter, dass das...
Das ist auch aus meinem Programm. Ich finde, da tut sich ein bisschen was. So. Die Chinesischen, die Mauern. Da tut sich gerade. Da ist was ins Rollen gekommen.
Ah, ja. Aber ich höre das in letzter Zeit öfter, dass diese Meinung überdacht wird. Dass nur weil was jetzt mainstreamig ist, dass es deswegen schlecht ist oder so.
Dasselbe, also ich bin genauso aufgewachsen. Ich habe den ganzen Austropop verschlafen, weil ich der Überzeugung war... Ich als echter Volksmusikant aus der Steiermark weiß, wo der Hase läuft. Unglaublich arrogant. Und manche unterstellen mir das heute vielleicht noch. Natürlich, mein Musikgeschmack ist nicht mainstreamig. Aber die Kunst einer demokratischen Gesellschaft wäre es, die Leute mitzunehmen und ernst zu nehmen. Und vielleicht ist das auch ein Stück weit ein Problem unserer Zeit, dass viele sich nicht ernst genommen fühlen und sich dann auch abwenden und irgendwann sagen, mit dem Wappler möchte ich nichts zu tun haben. Und sich auch durchaus antidemokratischen oder nicht so sympathischen Strömungen zuwenden. Und das ist immer, ein zweischneidiges Schwert. Wer ist dran schuld? Dass es so ist. Die Diskussion sieht man jetzt schön bei der SPÖ zum Beispiel, ne? Die wird gerade geführt.
Was ist das beste Buch, das du gelesen hast in letzter Zeit? Oder gibt es da so ein Buch, das sehr wichtig war in deinem Leben?
Viele Bücher. Aber das sind immer die... Mir geht es wie mit meinen eigenen Programmen, ich vergiss sie. Ich habe in der Pandemie angefangen, wirklich... mehr Literatur zu lesen als vorher. Ich habe leider viele Jahre meines Lebens mit Fachliteratur verbraucht, ich Volltrottel, politisch, politikwissenschaftlich. Und jetzt habe ich zum Beispiel der Jud Süß von, wie heißt der, der Leon Feuchtwanger. Und dann habe ich ein paar Bücher aus den 20er, 30er Jahren gelesen. Großartig. Und wie heißt der, siehst du, der Werfel, die 40 Tage des Dings da, wo es um die Armenier geht, um die Ermordung der Armenier 1914. Und da bin ich, also da bin ich einfach sowas von demütig. Die sind nicht nur die Sprache der Autoren vor 100 Jahren, meisten von ihnen jüdisch, ist derartig gewaltig und groß, dass man einfach nur von einer Dürre sprechen kann, wenn man unsere aktuelle Sprache anschaut. Und gleichzeitig, gerade der Werfel, Franz Werfel, aber auch der Feuchtwanger, eine psychologische und soziologische Durchsicht und eine Fähigkeit, die Dinge bis ins Detail zu beschreiben, wo ich wirklich sagen muss, als gelernter Geisteswissenschaftler, vergesst das Studieren, lest einfach solche Bücher. Also ich war wirklich fassungslos, wie großartig die Bücher sind.
Okay. Und Serien, bist du Serienschauer?
Nein.
Aber du Fernsehen oder eher gar nicht?
Da bin ich eher jemand, der Nachrichten nachschaut, aber ich sage da ganz offen, ich finde die Zeit nicht dazu. Ich weiß nicht, wann andere Leute Serien schauen. Es geht sich bei mir nicht aus.
Ja, das ist ja bei mir
aber mittlerweile auch. Aber ich habe vier Kinder, vielleicht liegt es auch daran. Serienproduktion, also in einem anderen Sinn.
Wie informierst du dich über das Weltgeschehen?
Ja, ich habe zwei deutsche Printmedien, die ausgedruckte Zeit zu Hause seit vielen Jahren und jetzt die Süddeutsche online und sonst halt, ich versuche online, ich halte mich aber an etablierte Medien, also ich lese gern BBC oder höre oder schaue oder auch CNN oder Politico oder Atlantic. Ich versuche halt, Medien zu konsumieren, wo ich das Vertrauen habe, dass die mein Vertrauen nicht missbrauchen.
Okay. Was ist eine Sache, die man lernen muss, die man aber nicht in der Schule durchnimmt?
Das Leben. Ich weiß nicht. Sehr allgemein, aber das Leben an sich muss man lernen.
Okay. Dann frage ich dir sowas Ähnliches nur, wenn du was ist der wichtigste Rat, den du einem Kind mitgeben würdest?
Ich gebe meinen Kindern so viele Tipps und jetzt, wo du mich fragst, fällt mir kein einziger ein. Ich glaube, aber das ist nur einer von vielen, also der wichtigste, das gibt's nicht, aber rauszugehen, einfach wirklich deppert herumreisen, Städte reisen, so, sondern wirklich eine Zeit im Leben, wenn man jung ist, wegzugehen, wie es mein Sohn gerade macht, der in Argentinien ist, einfach ein Jahr lang weg sein, weil da lernst du am meisten über dich und über deine Familie und auch über deine eigene Kultur. Weil erst aus der Distanz, aus dem Vergleich, verstehst du, was wichtig ist und was nur Zufall ist.
Kannst du das beste Konzert oder Festival beschreiben, das du erlebt hast?
Ich habe das Privileg gehabt, dass ich meine Abschlussarbeit, also meine Dissertation, eigentlich als großes Festival erlebt habe, weil das Thema war Musik und Politik in Kuba und natürlich habe ich dann jeden Abend mindestens ein Konzert besuchen müssen aus wissenschaftlichen Gründen und nachdem ich natürlich ein großer Fan der lateinamerikanischen oder der kubanischen Kultur bin, war das großartig.
Gibt es irgendwelche Filme oder Lieder, die dir sehr taugen, für die du dich aber auch ein bisschen schämst oder wo du öffentlich nicht so gern zugibst, dass du das taugt?
Ich habe das sogar sehr öffentlich bearbeitet, das Thema, das mir eigentlich als Kind Oberkreinermusik immer gut gefallen hat.
Richtig.
Aber in meiner Familie war das einfach, das war Proletenmusik, also das war völlig das Bierzeug. Ich will jetzt meine Familie nicht schlecht reden, aber es war einfach aus einer bürgerlichen Familie kommend ein bisschen unter unserer Flughöhe. Und ich habe aber als Kind schon gemerkt, die spielen aber besser wie die, wo wir sagen, es ist unsere Flughöhe.
Okay, ja, verstehe. Was sind Eigenschaften an dir, die andere vielleicht als verrückt beschreiben würden?
Ja, vielleicht mein Lebensstil. Es ist jetzt nicht, manche finden es vielleicht toll, aber viele verstehen das gar nicht, dass da einer mal dumm stapft und irgendwie, so wie ich das mache, Bäume pflanzt.
Ja, das muss man dazu sagen. Ich habe ja schon eine Führung bekommen, bevor wir das Gespräch überhaupt begonnen haben. Und du hast ja mehrere Grundstücke mit Obstbäumen und so weiter. Voll schön.
Ja, Oliven derzeit, Feigen. Ich stecke oft die Dinge einfach nur in die Erde und schaue, was passiert. Und es ist unglaublich und faszinierend, wie welche Wucht die Natur entwickelt. Oder welche. Wir reden ja gern, wenn man so liest, über Spekulation und wie kann man Geld vermehren, Bitcoin und das. Du brauchst eigentlich nur einen Samen in die Erde stecken und du siehst die wundersamste Vermehrung, die es überhaupt gibt.
Gibt es eine Sache, von der viele Leute scheinbar sehr begeistert sind und du kannst nicht nachvollziehen, wieso?
Sehr viel, ja.
Du musst nicht, aber du kannst gerne, sag mal ein Beispiel vielleicht.
Ja, in der Musik zum Beispiel.
Ah ja, also richtig, genau.
Ich bin einfach wirklich ein leidenschaftlicher Musiker oder Musikhörer und wenn es auch selbst in der Zeit und Süddeutschen, die ja wirklich tolle Medien sind, wenn da über Musik geschrieben wird oder über irgendwelche deutschen Popsternchen, wo ich eigentlich nur dicke Lippen und gepolsterte Brüste und blonde, mir fallen die Namen nicht einmal ein, da schreibt der Feuilleton drüber und ich denke mir, warum schreibt sie da drüber, da ist nichts. Und da wird auch nie was sein. Da ist nur Mode oder da ist nur irgendwas, was halt manche fesch finden. Aber mir geht's eigentlich mit fast Hip-Hop, mit den meisten Dingen so. Es gibt Sachen, wo ich dann 20 Jahre später draufkomme, ich war deppert, das war wirklich super. Also das gibt's auch. Aber mir ist die Substanz wichtiger als die Oberfläche. Und das bin ich oft verstört, da denke ich mir, Wahnsinn, ich sehe nur Oberfläche, aber andere sehen ganz viel Substanz. Schau, du musst jetzt alles noch anders hingehen, wo man dich nicht essen hört. Schaffst du das? Mhm. Geh nicht ins Zimmer. Hm? Geh ins Zimmer. Jose, ich weiß, das ist schwer, aber du wetzt da die ganze Zeit rum. Und das Mikrofon hört das alles dreimal so laut. Ich war genauso wie du hier mehr. Ruhig sitzen ist extrem schwierig.
Okay, dann machen wir nicht mehr gleich was.
Du kannst die letzte Frage nochmal stellen, dass wir einen Übergang haben. Oder?
Was heißt nein, ich kann das eh ganz gut schneiden. Ja. Nehmen wir einfach was dazu passt. Kannst du gut kochen und kochst du gern?
An sich koche ich gern, aber das hat sich ein bisschen, sagen wir so, da gibt es eine gewisse Arbeitsteilung. Meine Frau kocht fantastisch.
Und das kann ich mittlerweile sogar bestätigen.
Ja.
Was ist das Geheimnis einer guten Partnerschaft?
Das Geheimnis einer guten Partnerschaft. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass man ab und zu ordentlich streitet. Dass die Fetzen fliegen, aber dass dann auch wieder dass das wieder ausgesprochen wird und dass es eine Versöhnung muss auch nicht immer ausgesprochen sein. Also ich habe das schon einmal erlebt, das ist jetzt glaube ich nicht so intim, aber es ist eh normal in einer Beziehung, dass ich mit meiner Frau richtig gestritten habe, also ich in Soft gegangen bin. Ich habe das in meinem letzten Programm ja auch öffentlich kundgetan, dass ich einen leicht cholerischen Charakterzug habe, den ich versuche natürlich zu bearbeiten. Aber da bin ich, da sind wir nach Ungarn gefahren, nach Budapest und beim Wegfahren, irgendwas hat mich maßlos geärgert. Und bin richtig in Soft gegangen, bin mit dem Auto stehen geblieben, bin ausgegangen, damals habe ich noch geraucht, habe ein Chick anzünden, bin wieder zurückgekommen, wir haben uns einen Bus gegeben und sind weitergefahren. Weil da haben wir schon, da war schon klar, da gibt es eigentlich jetzt nichts. Mhm. Man kann jetzt nicht, es tut mir leid, dass ich jetzt, aber so kannst du es nicht. Mama ist, ja, es war einfach eine Fehlreaktion. Es war vielleicht auch ein bisschen ein Anstoß dabei, der nicht meiner Schuld entwachsen ist, aber ich glaube, versöhnen ist das Wichtigste. Aber gar nicht streiten ist, glaube ich, auch schlimm.
Ja, glaube ich auch. Hättest du lieber mehr Selbstdisziplin oder würdest du lieber besser loslassen können?
Ein bisschen von beiden. Wahrscheinlich mehr loslassen, ja.
Ist es wichtiger, ehrlich zu sein oder nett zu sein?
Die intuitive Antwort ist natürlich ehrlich, aber ich muss sagen, zunehmend schätze ich auch Nettigkeit, weil ich muss nicht, also das, was in Wien oft so als toll, also dieser Wiener Grand, muss ich sagen, nein, ist nicht toll. Es ist nicht einmal als Tradition toll.
Wie nennst du dich selber, wenn du mit dir sprichst und bist du nett zu dir?
Bin ich nett zu mir? Ja, ich glaube, ich habe sogar gewisse, aber ich glaube, das haben die meisten Menschen, die auf der Bühne stehen, narzisstische Grundzüge. Und zum Glück, würde ich mal sagen, habe ich eine Möglichkeit, das zu kanalisieren, indem ich auf der Bühne stehe und die Leute freiwillig kommen und sich das anschauen. Schlimm wäre es, wenn man es gar nicht erkennt und einfach auf die anderen loslässt.
Weil wir vorher bei Beziehung waren, vielleicht noch die Frage, was ist deiner Meinung nach der Schlüssel zu einer guten Erziehung?
Liebe, das ist einfach, ich glaube, das, was am meisten unterschätzt wird, ist, wie wichtig körperliche Nähe ist. Das, also wenn ich mir amerikanische Filme anschaue, bin ich oft entsetzt, die berühren sich überhaupt nie. Also ich glaube wirklich, das ist auch die Stärke vieler Kulturen, die wir gerne als rückständig bezeichnen, sei es arabisch oder lateinamerikanisch oder afrikanisch, die berühren sich einfach dauernd. Und da glaube ich wirklich, wir haben ja auch Tiere hier, ich schaue den Tieren zu, wir sind ja nicht so anders, wie wir glauben, und es geht eigentlich sehr vieles über Berührung.
Früher war nicht alles besser, aber...
Ja, jede Generation hat das Gefühl, sie muss die vorige belehren, und das erleben wir jetzt ja auch wieder. Und das ist dann lustig, wenn man es einmal aus der Sicht der Belehrten sieht.
Mein erster Gedanke nach dem Aufwachen ist:
Nimm das Handy nicht in die Hand, sondern geh einfach aufs Häusl und genieß den Moment.
Mein letzter Gedanke vor dem Einschlafen ist:
Das war jetzt eigentlich eine gute Geschichte, die ich da am Handy gelesen habe.
Wenn ich nicht schlafen kann, versuche ich zuerst einmal.
Ich habe schon meine Übungen. Also so, ich versuche dann einfach, mich auf eine Wolke zu legen und mich zu entspannen.
Die österreichische Innenpolitik ist wie?
Die österreichische Innenpolitik ist, wie ich es mir eigentlich nicht vorstelle. Ich hoffe, wir kratzen die Kurve rechtzeitig, weil es ist ein sehr schönes Land und eigentlich haben wir sehr viel zu verteidigen.
Die Geschichte von Donald Trump zeigt das,
wie wir in einer großen kommunikativen Krise leben, die wahrscheinlich mit der technologischen Entwicklung des Internets und der Smartphones und der Social Media in erster Linie zu tun hat.
Die Geschichte des Brexit zeigt, dass
es eigentlich fantastisch ist, dass es eine politische Realität gibt wie die Europäische Union, wo ein Land sich verabschieden kann und nicht mit Krieg überzogen wird. Das hat es noch nie gegeben, historisch.
Die Sache mit dem Klimawandel ist so schwierig, weil
wir Menschen, glaube ich, von unserer intellektuellen Kapazität nicht ausgerichtet sind auf so große Dimensionen.
Das Problem an der Digitalisierung ist?
Ja, wie jede technologische Neuerung ist sie ein zweischneidiges Schwert, und so wie der Buchdruck, natürlich großartig, aber gleichzeitig darf man nicht verschweigen, dass nach der Erfindung des Buchdruckes auch Glaubenskriege, Religionskriege stattgefunden haben, und so ähnlich ist es jetzt auch.
Ich hoffe, dass künstliche Intelligenz niemals
die Dystopien hervorbringt, von denen wir jetzt manchmal reden.
Wenn ich Elon Musk wäre, würde ich nicht Twitter kaufen, sondern
Am Bauernhof.
Der Begriff Heimat bedeutet für mich?
Zugehörigkeit, ich habe es vorher schon gesagt, also eine musikalische Heimat. Das ist für mich durchaus ein schöner Begriff, den man nicht denen überlassen soll, die ihn missbräuchlich verwenden.
Wenn ich in letzter Zeit einkaufe, denke ich.
Warum hast du das noch nicht daheim anpflanzt? Das wäre viel besser.
Das Schöne am Älterwerden ist?
Dass man sich selber besser kennenlernt und gewisse Sinnlosigkeiten langsam abstreift, im besten Fall.
Wenn du dich selbst für 30 Sekunden anrufen könntest, zu jedem Zeit in der Vergangenheit, wann würdest du anrufen und was würdest du sagen?
Ich würde mich nicht anrufen. Ich glaube, das ist wer das. Ich gehöre nicht zu denen, sagen, ich würde alles wieder so machen, aber es, das ist wie zurück in die Zukunft. Man kann nicht ein kleines Stück rausnehmen und dann erwarten, dass alles so bleibt.
Das ist eine bekannte Frage auch, aber wenn du, ganz egal ob lebend oder verstorben, wenn du jemanden zum Essen einladen dürftest, wen würdest du dir aussuchen?
Das kann man nicht sehen, dass mein Sohn neben mir sitzt. Nein, ich glaube, ich würde schon meine Frau einladen.
Das ist ja nett. Das ist ja wirklich nett. Ist Liebe ein spirituelles Gefühl oder eine biochemische Reaktion?
Es ist, glaube ich, wurscht. Liebe ist das Wichtigste, was es gibt. Und ob es das oder das andere ist, ist, also ohne Liebe wäre das Leben eine Tragödie.
Gibt es ein Ereignis, das deine Weltanschauung schon mal völlig verändert hat?
Ja, ich glaube, der Ukraine-Krieg oder der Überfall der Russischen Föderation auf die Ukraine ist so etwas, was nicht nur mein Weltbild ordentlich durcheinander haut. Hätte man nicht gedacht, dass es sowas gibt in unserer Nähe.
Ist die Welt in 5 Jahren ein besserer Ort oder ein schlechterer?
Ich bin Optimist, ich sage, es wird besser.
Und du für dich selbst, wo siehst du dich in 5 Jahren?
Ich habe keine wirklich großen Pläne geografischer Natur. Künstlerisch würde ich gern auch Neues ausprobieren, aber das ist jetzt der falsche Ort, um das zu sagen, in welche Richtung es geht. Also ich einfach besser werden und noch, wie soll man sagen, ernsthafter im guten Sinn, aber nicht unlustig. Also einfach.
Ich glaube, ich weiß, was du meinst, ja. Wenn du zum heutigen Zeitpunkt deine Memoiren schreiben würdest, wie würde das Buch heißen?
Eiertanz. Nein, so heißt mein nächstes Programm und das
hat so,
gewisse biografische Anleihen. Also ich habe erst angefangen zu schreiben, aber ich denke mir, Eiertanz ist das, also der Tanz zwischen rohen Eiern, also wirklich sprichwörtlich, so wie es eigentlich entstanden ist.
Ah, okay.
Ja, das ist eigentlich der Eiertanz und daraus ist halt.
Ja, und vor allem du hast oft so zusammengesetzte Hauptwörter, fällt mir gerade auf, oder?
Ja, und vor allem mit E fangen sie oft an. Also
ah, richtig.
Das ist ein reiner Zufall. Ja. Edelschrott, Ebenholz, Eiertanz, ja, das sind eigentlich lauter 3 Silber.
Ja. Dann locken wir Eiertanz ein.
Ja.
Christoph, dann sage ich an dieser Stelle vielen Dank für deinen Besuch in der Pension Schöller.
Danke dir.
Und ich darf dich noch bitten zum
Pension Schöller Frühstücksbuffet.
Kaffee oder Tee?
Kaffee.
Sojamilch oder Kuhmilch?
Kuhmilch. Na, gar keine Milch, Entschuldigung. Aber wenn, dann Kuhmilch.
Handy oder Notizblock?
Ich hätte gerne Notizblock sagen, aber es ist Handy.
Stadt oder Land?
Nein, das kann man sich nicht entscheiden. Zum Leben Land.
Spazieren oder laufen?
Spazieren.
Fahrrad oder öffentlich?
Ja, das fragst du wohl nicht, ne? Ja, spazieren, ne? Autofahren.
Ja.
Nein, in dem Fall Fahrrad. Kenne
ich mich aus.
Nein, das ist sehr hügelig hier, ich sage nur dazu.
Klavier oder Orchester?
Kammermusik. Klavier.
Klavier? Donauwalzer oder Radetzky-Marsch?
Der Donauwalzer.
Kernöl oder Olivenöl?
Das ist eine schwierige Frage. Also es, kann man ja nicht. Also ich bin ein Kernöl-Fanatiker und baue gerade Oliven an. Also zwing mich nicht zur Entscheidung.
Okay. Party oder Zaumsitzen?
Zaumsitzen.
Bier oder Wein?
Bier.
Helles oder dunkles?
Helles.
Mit Koriander oder ohne?
Mit Koriander.
Nutella mit Butter oder ohne?
Kein Nutella.
Kino oder Couch?
Wir haben ein Couch-Kino.
Ah ja. Chips oder Popcorn?
Weder noch.
Arthouse oder Blockbuster?
Arthouse. Bin ein guter Kabarettist.
Dio ist Musiker vielleicht, oder wenn man auch schon so bei der Sänger, aber ich weiß nicht, ob das überhaupt das ein zulässiger Vergleich ist, aber Frank Sinatra oder Janis Joplin?
Tendenziell Frank Sinatra, ja. Obwohl, ja, sind beide super, also da, aber tendenziell einfach der Jazzigere ist. Mhm.
Charlie Chaplin oder Buster Keaton?
Charlie Chaplin.
South Park oder Simpsons?
Da bin ich nicht, weder noch, kenne ich mich nicht aus.
Halloween oder Wörtsportag?
Was? Wörtsportag, ja klasse, ich meine, das ist fad, das, ich glaube, alle Kanadisten sagen selber. Aber Halloween geht nicht, nein.
Okay. Mehr Geld oder mehr Freizeit?
Freizeit ohne Geld ist auch nicht super.
Ja. Okay. Hin zur Gefahr oder weg von der Gefahr?
Hin, klar, immer die Konfrontation suchen.
Gedanken lesen können oder unsichtbar sein?
Gedanken lesen hat schon eine Qualität, ja.
Fliegen können oder unter Wasser atmen?
Naja, bin schon eher der Flieger.
In der Ruhe liegt die Kraft oder in der Bewegung liegt die Kraft?
In der Bewegung liegt die Ruhe.
Liebe mit Liebeskummer oder keine Liebe und kein Komma?
Liebe ohne Liebeskummer.
New York oder Los Angeles?
New York.
Italien oder Griechenland?
Derzeit Italien, muss ich sagen, wenn Alberto Lovison.
Ah ja, richtig, ja genau. Übergangsjacke oder frieren?
Übergangsjacke mittlerweile.
Mittlerweile. Haube oder Frisur?
Wurscht.
Worauf wartest oder morgen ist auch nur ein Tag?
Worauf wartest?
Früh gehen oder bis zum Schluss bleiben?
Das hat sich im Laufe meines Lebens ein bisschen verändert, ja.
Okay, ich schätze mal, es ist eher das Frühgehen jetzt, oder?
Ja.
Oder soll sie nach vorne verlagert?
So ja, also die Kraft der späten Stunde erschließt sich nicht mehr unbedingt immer.
Servus, Baba oder auf Wiedersehen.
Servus.
Pension Schöller. Infos und Bilder findest du auf Facebook und Instagram. Alle Live-Termine von Rudi Schöller auf rudischöller.at.